Ihr Lieben, Paul Shetty, ein amerikanischer Milliardär, hat einmal gesagt, wenn man kein Geld hat, dann denkt man dauernd ans Geld. Und wenn man Geld hat, dann denkt man nur noch ans Geld. Das ist sicher eine extreme Aussage, die wahrscheinlich auf uns nicht zutrifft, aber es ist was Wahres dran. Das Geld spielt im Leben der meisten von uns eine große Rolle. Dem einen ist das mehr, dem anderen weniger bewusst. Aber wir alle verbringen so ungefähr die Hälfte unseres Lebens damit, Geld zu verdienen. Wir gehen einem Beruf nach, um Geld zu verdienen. Und wer hat nicht schon mal davon geträumt, wenigstens ein bisschen mehr zu besitzen? Wir sorgen uns nämlich, wenn das Geld mal nicht reicht. Und wenn wir genug Geld haben, dann sorgen wir uns darum, dass dieses Geld wirklich sicher angelegt wird und dass wir es behalten. Mancher versucht auch mit seinem Geld Einfluss zu gewinnen. Fast alles lässt sich ja inzwischen auf dieser Welt kaufen. Geld regiert im Grunde die Welt. Aber so fragt ihr vielleicht, was hat das alles mit unserem Glauben zu tun? Über Geld spricht man doch nicht, das hat man oder man hat es nicht. Ich glaube aber, und das haben wir gerade schon in einigen Bibeltexten hier vorne gesehen, dass unser Bankkonto so sehr wohl etwas mit unserem Glauben zu tun hat. Denn wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann steht da nicht nur etwas zum Thema Beten und Bibellesen, sondern Jesus hat ja auch eine ganze Menge zum Thema Geld gesagt. Ganze 16 von den 38 Beispielgeschichten, die Jesus erzählt, beschäftigen sich mit dem Thema Finanzen. Ja, das Neue Testament spricht 5-mal mehr über das Geld als über Beten, Himmel und Hölle zusammen. Warum ist das so? Ich denke, dass Jesus wusste, dass unser Umgang mit den Finanzen etwas von unserem Charakter widerspiegelt und er spiegelt auch etwas von unserer Beziehung zu Gott wider. Hören wir noch einmal hinein in die markanten Worte, die Jesus zum Thema Geld in der Bergpredigt sagt. Und wir fangen an mit dem Vers 19 aus Matthäus 6. Sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Ein erstes dazu. Schätze sammeln auf Erden von den Risiken und Nebenwirkungen. Wenn ich einmal reich wäre, singt Ivan Reprow als Milchmann in Anatevka. Und er trifft damit genau das, was wir vermutlich alle schon mal gedacht haben. Wenn ich nur mal reich wäre. Ein Traum, der manchen zu ungeahnten Höchstleistungen treibt. Denn dieser Traum vom Glück erfordert nicht selten die Karriere um jeden Preis von uns. Hinzu kommt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sich die Menschen ständig miteinander vergleichen. Wir werden oft genug daran gemessen, was wir uns leisten können und was nicht. Und manchmal haben wir Mühe, damit zurechtzukommen, dass andere so viel mehr besitzen als wir. Wie war das noch in der Werbung der Sparkasse vor ein paar Jahren? Da treffen sich zwei Klassenkameraden nach vielen Jahren und jeder versucht sich zu profilieren. Das ist mein Haus, das ist mein Boot, das ist mein Auto, das ist mein Pferd. So offensichtlich wird das wahrscheinlich keiner von uns machen. Aber an unseren Kindern können wir sehen, dass da doch was Wahres dran ist. Sie sind sehr direkt im Umgang miteinander. Wer da nicht die richtige Markenkleidung trägt, ist in der Schulklasse schnell out. Wer nicht dem neuesten Trend folgt, kann eben nicht mehr mitreden. Wenn wir diesen Druck des Konsums spüren und ihm folgen, dann kostet das Opfer. Reicht das Einkommen unseres ersten Jobs nicht aus, um alle Wünsche zu erfüllen, dann suchen sich viele einen Nebenverdienst. Und mancher bezahlt dafür einen hohen Preis. Die Gesundheit leidet, es bleibt keine Zeit mehr für die Familie, Unzufriedenheit macht sich breit, das Leben wird zur Qual. Laut Statistik ist der Streit um das Geld in Deutschland inzwischen Ehekrachthema Nummer 1 geworden. Wenn wir uns also diesem Schätzesammeln verschreiben, dann ist der Preis an Nebenwirkungen sehr hoch. Eine andere Devise unserer Tage lautet, jetzt kaufen und später bezahlen. Leben auf Pump ist in. In Deutschland greift mittlerweile fast jeder dritte Privathaushalt zum längst nicht mehr kleinen Kleinkredit, um sich Träume zu erfüllen. Dabei geht es weniger um langfristige abgesicherte Darlehen für Baufinanzierung oder Wohnungskäufe. Das Problem sind die wohlstandsorientierten Kleinkredite. Auf Wunsch bekommt man sie ja an der Ladentheke gleich mitgeliefert. Die Schuldnerberatungsstelle sagt, da sind 20.000 Euro Schulden schnell gemacht. Sie gehören zum Alltag vieler Menschen in unserem Land. Ja, selbst 20.000 bis 50.000 Euro Schulden wegen ein paar Dinge, die man sich mal geleistet hat, sind in unserem Land keine Seltenheit. Und es ist erschreckend, für wie viele Menschen in einer Zeit der Rezession aus dem Wohlstandskredit ein Notstandskredit geworden ist. Sie werden ihre Schulden nicht mehr los. Es bewahrheitet sich, was in Sprüche 22, Vers 7 bereits steht: Wer sich Geld leiht, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Und tatsächlich gibt es viele Menschen, die Opfer der Raten- und Kreditkartengesellschaft geworden sind. Was einmal mit dem so verlockenden Motto begann, die Freiheit nehme ich mir, endet nicht selten in der Feststellung, deine Freiheit hat sie dir genommen. Es ist tatsächlich sehr schwer, aus dieser Schuldenspirale wieder rauszukommen. Mancher schafft es ohne Hilfe und Finanzberatung überhaupt nicht. Aber es kann gelingen, wenn wir bereit sind, Schritte aus dem finanziellen Morast zu gehen. Klare Abmachung, Ehrlichkeit und das Gespräch mit Freunden gehören dazu. Aber fast noch viel wichtiger ist, dass wir endlich in unserem eigenen Interesse ernst nehmen, was Jesus uns heute sagt: Sammelt euch keine Schätze auf der Erde. Denn der Traum vom großen Reichtum ist für die meisten von uns ein Fass ohne Boden. Die Risiken und Nebenwirkungen eines solchen Lebensstils machen uns kaputt. Und genau davor möchte Jesus uns bewahren. Er will, dass das Geld uns etwas nützt und nicht, dass wir seine Sklaven werden. Er will nicht, dass wir Schuldenberge um uns herum anhäufen, denn er weiß, dass wir dann nur noch in Angst und Schrecken leben. Darum sagt es Jesus uns nochmal ganz klar: Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Ihr könnt es nicht. Jesus stellt uns also vor die Entscheidung: Entweder dienen wir dem Geld oder wir dienen unserem Gott. Darum zweitens: Gott oder das Geld, von der Qual der Wahl. Manchmal verharmlosen wir diese Angelegenheit gerne, indem wir meinen, Geld ist doch wertneutral. Es kommt doch nur darauf an, wie ich damit umgehe. Wenn wir in unsere Bibel hineinschauen, merken wir hoffentlich, dass das so nicht stimmt. Geld kann für uns zu einem Gott werden, dem wir dienen, an dem wir hängen und dem unser Herz ganz gehört. Denn Geld ist eine Macht. Es will uns kaufen, es will uns besitzen und Geld kauft uns an vielen Stellen auch. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich diesen Satz aus der Wirtschaft: Time is money. Zeit ist Geld. Aber hast du auch schon mal über die Umkehrung dieses Satzes nachgedacht? Geld ist Zeit. Wir sind beschäftigt in unserem Leben, Geld zu verdienen. Wir nehmen uns ganz viel Zeit, Geld zu sammeln, Geld auszugeben und unsere Schätze zu hüten. Geld ist auch Zeit. Das Geld bindet uns in unserem Leben. Ja, es ist so mächtig, dass bereits Martin Luther feststellte: Im Leben sind drei Bekehrungen nötig, nämlich die des Herzens, die des Verstandes und die unseres Geldbeutels. Hier haben wir noch eine ganze Menge zu lernen, denn wenn wir ehrlich sind, glauben wir immer noch, dass wir es doch schaffen, Jesus und unserem Geldbeutel zu dienen. Tom Houston aber sagt es nochmal ganz deutlich: Wohlstand führt dazu, dass man Gott vergisst. Und wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann müssen wir feststellen, dass er recht hat. Wohlstand führt dazu, dass man Gott vergisst. Das kann man überall in unserem Land beobachten. Die meisten Menschen sind nämlich überzeugt, dass sie Gott nicht mehr brauchen. Sie glauben, dass ihr Geld sie glücklich machen wird. Doch wenn du dir schon mal ein paar Wünsche mit deinem Geld erfüllen konntest, dann wirst du hoffentlich auch eine andere Erfahrung gemacht haben, dass nämlich jeder erfüllte Wunsch zwei neue Wünsche hervorbringt. Als unsere Kinder noch kleiner waren, konnten wir das immer sehr schön beobachten. Sie hatten unheimlich viele Wünsche. Ein Traumhaus von Playmobil, eine Playstation, ein Truck von Lego, ein echtes Pferd und vieles andere mehr. Wir mussten uns immer wieder gut überlegen, welche Wünsche wir erfüllen, denn wir wussten, am nächsten Tag werden sie mindestens 2 neue auf den Tisch legen. Garantiert. Ich hoffe, ihr merkt, das Glück, das wir suchen, kann uns auf Dauer kein Spielzeug bieten, aber auch kein Eigenheim, kein Auto, keine exotische Urlaubsreise und auch kein Bankkonto. Was wir wirklich brauchen, ist, dass Jesus Christus unser inneres Vakuum ausfüllt. Da ist oft eine Sehnsucht in uns, die nur durch Jesus gestillt werden kann. Im Gespräch mit einer Frau, in dem es nicht um Geld, sondern um Wasser ging, hat Jesus das einmal ganz treffend auf den Punkt gebracht. Er sagte zu ihr: Wer von diesem Wasser, das hier fließt, trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird keinen Durst mehr haben. Denn ich gebe ihm ein Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die ewiges Leben schenkt. Wenn du auf Reichtum in deinem Leben setzt, wirst du immer wieder durstig bleiben. Vertraust du aber Jesus, dann wird er dich ganz erfüllen und du wirst endlich zufrieden leben können. Er wird nämlich in dir eine Gelassenheit wachsen lassen, aus der heraus du auch mal Nein sagen kannst. Und du wirst merken, mit Jesus gibt es erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Aber um das zu erleben, musst du dich entscheiden. Willst du Jesus dienen oder dienst du weiterhin deinem Geld? Beides zugleich geht nicht, sagt Jesus. Denn es ist unmöglich, 2 Chefs auf einmal zu haben. Dein Herz kann immer nur für einen schlagen. Es wird dich immer dahin ziehen, wo du deinen Reichtum siehst. Es schaut danach, was dir wirklich wichtig ist. Darum denk daran, dein Herz wird immer dort sein, wo du deine Schätze hast. Ich möchte dich deswegen heute im Namen Jesu fragen: Glaubst du, dass Jesus dein Leben wirklich reich macht? Bist du überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was dir je in deinem Leben begegnet ist? Wenn du auf diese Fragen noch kein Ja gefunden hast, dann möchte ich dir Mut machen, es heute zu wagen. Es lohnt sich, denn Jesus will dich wirklich glücklich machen. Viel mehr, als du dir jemals kaufen kannst. Er will jetzt zu dir kommen. Er will dich von der Bindung an das Geld lösen. Und er möchte deine Hände und Herzen befreien, die so oft alles krampfhaft festhalten wollen. Aber wie sieht das konkret aus? Darum drittens: Vom Schätze im Himmel sammeln und von dem Dreiklang, der Habgier widersteht. Jesus sagt: Sammelt euch lieber Schätze bei Gott im Himmel. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass an einem bestimmten Tag der Euro ungültig wird und dann nur noch der Dollar zählt? Das kann ja wirklich eines Tages kommen. Allerdings weiß niemand, wann dieser Tag wirklich kommt. Es kann morgen soweit sein, es kann auch noch ein ganzes Jahr dauern oder noch viele Jahre. Was aber würdest du tun, wenn du wüsstest, der Tag kommt? Ich jedenfalls würde so schnell wie möglich anfangen, meine Euros gegen Dollar einzutauschen. Euros würde ich nur so viel behalten, wie ich zum täglichen Leben brauche. Ich denke, genau das ist das Bild, was Jesus meint, wenn er davon spricht, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Wir sollen unser Geld möglichst in himmlische Währung umtauschen. Das ist doch das Reich, das kommt. Das ist die Währung, die bleibt und zählt. Wie aber geht das? Ronald Sider hat dazu eine kluge Anweisung. Er sagt: Verdiene viel, verbrauche wenig, horte nichts, gib großzügig und feiere das Leben. Auf den ersten Blick sieht das vielleicht wie ein Widerspruch aus. Wie soll das gehen, wenig zu verbrauchen und trotzdem das Leben zu feiern? Aber genau diese Spannung ist wichtig für uns. Wir sollen mit Jesus ein erfülltes Leben haben. Da dürfen wir auch mal feiern. Wir müssen nicht in Askese leben und uns freudlos einschränken und dürfen nichts mehr genießen. Nein, Wir sollen nur immer wieder danach fragen, was Jesus meint, was gut für unser Leben ist. Ich will das an ein paar Beispielen verdeutlichen. Wenn es billiger ist, ein Haus zu besitzen, als in einer Mietwohnung Jahrzehnte zu leben, warum sollten wir uns dann kein Haus kaufen? Wenn uns das Haus allerdings maßlos bindet und ein Leben lang belastet, weil wir die Schulden abtragen müssen, müssen wir dann wirklich bauen? Muss das sein? Oder ein anderes Beispiel, wie viel sollen wir sparen? Wenn sich die Gelegenheit bietet, durch Großzügigkeit Schätze im Himmel zu sammeln, dann sollten wir uns das niemals entgehen lassen. Aber natürlich ist es gut, auch etwas zur Seite zu legen für Notfälle im Leben. Genau das Gleiche gilt für die Altersvorsorge. Warum sollen wir nicht für unser Alter vorsorgen? Es ist doch vernünftig. Allerdings muss auch das in einem Rahmen bleiben, der zu uns passt. Die Bibel gibt uns an dieser Stelle keine genauen Vorgaben und Normen, denn das wäre für uns nicht hilfreich. Dafür sind wir alle viel zu unterschiedlich. Wichtig ist aber, dass wir alle lernen, Jesus an dieser Stelle mehr zu vertrauen. Und je mehr wir geistlich wachsen, umso freier werden wir mit unserem Geld auch umgehen können. Dann werden wir irgendwann auch den von Gott geforderten zehnten Teil unseres Einkommens gerne geben. Wir werden den Zehnten nicht mehr als Bestechungsgeld sehen, mit dem wir uns vom Anspruch Gottes auf unser Leben freikaufen. Wir werden vielmehr entdecken, dass Gott ja alles segnet, was wir ihm geben. Und er hat versprochen, uns für den Zehnten die Schleusen des himmlischen Segens zu öffnen. In Malachi 3, Vers 10 sagt er, bringt den zehnten Teil eurer Erträge doch unverkürzt zu meinem Tempel und seht, ob ich da nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich jedenfalls empfinde das immer wieder als unwahrscheinlich schön, diese himmlischen Zinsen zu kassieren. Ich freue mich darauf. Und darum möchte ich nicht mehr nur fragen, wie viel von meinem Geld muss ich denn für Gott abgeben? Nein, ich lerne zu fragen, wie viel von Gottes Geld soll ich denn vernünftigerweise für mich behalten? Er war es doch, der meine Hände gefüllt hat. Er hat mich mit mehr beschenkt, als ich zum Leben brauche. Und er weiß auch am besten, was gut für mich ist. Und wenn du jetzt fragst, soll ich den Zehnten von meinem Brutto- oder Nettogehalt Gott geben, dann möchte ich antworten, das hängt ganz davon ab, ob du den Segen Gottes brutto oder netto haben möchtest. Ein Arzt besuchte wieder einmal seine Patienten im Altenheim. Dabei fällt ihm ein 96-jähriger Mann auf. Er ist immer total zufrieden und freundlich. Zu gerne möchte der Arzt hinter das Geheimnis seines ausgeglichenen Wesens kommen und darum spricht er ihn an. Lachend antwortet der alte Mann, ach Herr Doktor, das ist ganz einfach. Ich nehme jeden Tag 2 Pillen ein, die helfen mir unwahrscheinlich. Der Arzt überlegt und sagt dann verwundert, 2 Pillen, die habe ich Ihnen doch gar nicht verordnet. Verschmitzt lächelt der alte Mann und sagt, das können Sie auch nicht. Am Morgen nehme ich die Pille Dankbarkeit und am Abend die Pille Zufriedenheit. König Salomo hat das im Alten Testament einmal so formuliert, wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm erlaubt, einen Teil davon zu genießen, dann sollte er dankbar sein und sich über den Ertrag seiner Mühe freuen, denn das ist ein Geschenk Gottes. Und fast im selben Atemzug gibt Salomo den Rat, darum gib dich zufrieden mit dem, was du hast. Verlang nicht nach allen möglichen anderen Dingen, denn das ist sinnlos und jagt nach Wind. Ein Dreiklang klingt hier an, gegen den die Macht des Geldes keine Chance hat, nämlich Dankbarkeit, Zufriedenheit und Großzügigkeit. Und ich wünsche uns allen, dass wir aus der Beziehung zu Jesus heraus immer mehr von diesen 3 heilsamen Pillen erhalten, um glücklich zu leben. Wir können wirklich von Herzen dankbar sein, denn wir gehören zu dem kleinen Teil der Menschheit, der im Überfluss lebt. Es gibt Milliarden von Menschen, denen es viel schlechter geht als uns. Darum glaube ich auch, dass wir zufrieden leben können. Wir haben sicher nicht alles, was wir haben wollen. Vielleicht haben wir noch nicht einmal alles, was wir wirklich brauchen. Doch darum geht es letztlich nicht. Wir können zufrieden sein, weil wir genug Dinge haben, die wir genießen können. Wir müssen nur die Schätze des Himmels um uns herum sehen lernen. Und wir brauchen ein dankbares Herz, das nicht mehr am Reichtum hängt und frei ist. Und genau das möchte Jesus uns schenken. Er will unseren Hunger nach immer mehr im Leben stillen. Und zwar nicht nur einmal. Nein, es passiert immer wieder, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben. Er macht uns wirklich frei. Wo du Jesus gestattest, die Mitte deines Lebens zu sein, dort wird sich heilsam immer mehr von diesem Dreiklang breit machen. Du wirst Dankbarkeit, Zufriedenheit und Großzügigkeit lernen, denn Jesus verkörpert diese drei. Wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich einen zutiefst zufriedenen und großzügigen Gott. Er war sich nicht zu schade, sein eigenes Leben für uns einzusetzen. So sehr hat er uns geliebt. Und er hat alles dafür getan, damit wir ewig leben können. Dieses ewige Leben beginnt jetzt und hier. Wenn wir unser Leben in die Hände Jesu legen und ihm sagen, dass wir von nun an nur noch ihm dienen wollen und keinen anderen Göttern mehr hinterherlaufen wollen, dann sind wir beim ewigen Leben dabei. Und wir können auch schon heute in dieses ewige Leben deshalb investieren. Wir können Schätze für den Himmel jetzt und hier sammeln. Du gewinnst zum Beispiel einen echten Schatz im Himmel, wenn du bereit bist, von deinem Leben etwas abzugeben. Du kannst deine Zeit, deine Liebe, dein Glück und auch deinen Besitz mit anderen teilen. Immer dann, wenn du dich im Sinne Gottes für andere oder für die Gemeinde einsetzt, investierst du Lebenskapital in Gottes Reich. Und das bleibt. Darum möchte ich dich in dieser Woche ermutigen, einfach mal etwas zu verschenken. Fang vielleicht mit ein paar Dingen an, die noch schön sind und andere erfreuen können. Die meisten von uns besitzen unzählige Bücher und CDs. Sicher ist auch etwas dabei, was andere lesen und hören würden. Oder vielleicht wagst du dich auch an etwas größere Dinge heran. Du besitzt eine Gitarre im Keller, auf der schon lange keiner mehr spielt. Schau dich doch mal um, ob es nicht jemanden gibt, der das Gitarrespielen mit deiner Gitarre lernen möchte. Und wenn es dir schwerfällt, die Dinge loszulassen, dann erinnere dich daran, dass du mit diesen Geschenken Dinge erwirbst, die man nicht kaufen kann, nämlich Glück, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und bitte gib auch nicht gleich der Versuchung nach, gleich wieder etwas Neues zu kaufen, um das zu ersetzen, was du weggegeben hast. Das Ziel besteht darin, in der nächsten Woche um einige Dinge leichter zu werden. Jesus sagt darüber, aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge aber durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichts in dir nur Dunkelheit ist? Jesus greift hier zu einer Illustration, die uns heute fremd ist. Zu seiner Zeit bezeichnete ein böses oder auch trübes Auge einen geizigen und neidischen Menschen. Wer dagegen ein klares Auge hatte, der galt als großzügig. Heute würde Jesus wahrscheinlich eine andere Metapher wählen. Er würde vielleicht sagen, wenn du dein Portemonnaie umklammerst, wird deine Seele schrumpfen. Wenn du aber mit beiden Händen austeilst, wird deine Seele weit. So hoffe ich sehr, dass Jesus uns neu dafür inspirieren kann, ein klares Auge voller Großzügigkeit zu bekommen. Dann wird sich unser Traum vom Wenn ich einmal reich wäre, wieder auf die Schätze des Himmels richten. Dazu ist es nötig, dass du dich grundsätzlich entscheidest, woran dein Herz in Zukunft hängen soll. An Gott oder an der Macht des Geldes? Darf Jesus dich glücklich machen oder erwartest du das weiter von deinem Besitz? Ich wünsche dir und mir, dass wir uns mehr und mehr von Jesus Christus erfüllen lassen. Dann werden wir zu dankbaren, zufriedenen und großzügigen Menschen. Amen.